Nehmen wir an, Sie haben eine Reaktion von einem Edukt A zu einem Produkt P. So wie Sie das hier sehen, von A zu P. Dann ist es eine Bruttoreaktionsgleichung, aus der Sie keinerlei kinetischen Informationen ableiten können. Sie können dann aber einen Reaktionsmechanismus postulieren, das ist hier geschehen. Hier ist nämlich postuliert, dass A nicht direkt zu P reagiert, sondern über ein Zwischenprodukt I, und können dann die Geschwindigkeitskonstanten angeben, Ka und Ki, und können damit die Geschwindigkeitsgesetze aufstellen. Das entspricht vielleicht von der Herangehensweise ungefähr dem Aufstellen des Hamilton-Operators in der Quantenmechanik. Da muss man einfach alle Beiträge berücksichtigen. Sie sehen, wir haben einmal eine zeitliche Abnahme von A mit der Zeit. Die geht über den Pfad minus KAA, weil es sich hier in diesem Reaktionsmechanismus um eine unimolekulare Reaktion von A handelt. Deswegen ist es eine Reaktion erster Ordnung bezüglich A und erster Ordnung insgesamt. Damit haben wir dieses erste Geschwindigkeitsgesetz aufgestellt. Das zweite Geschwindigkeitsgesetz für I ist gegeben als dI nach dt ist gleich. Und da muss man sich überlegen, wie kann I die Konzentration variieren? Und zwar entweder über den Pfad, dass A zu I reagiert, das ist dieser erste Ausdruck, KAA, wieder Reaktion erster Ordnung bezüglich A und erster Ordnung insgesamt. Und dann haben wir noch den Pfad minus KII, das ist diese Reaktion, dieser zweite Reaktionsschritt hier, auch das ist eine unimolekulare Reaktion. Und dann bleibt noch übrig die Bildung des Produkts P über den Pfad KII. Das sind die Geschwindigkeitsgesetze, die kann man jetzt integrieren. Das zeige ich Ihnen an einem Beispiel, nämlich für dieses erste. Man geht hier vor mit Trennung der Variablen, das heißt, man schreibt alles, was mit A zu tun hat, auf die linke Seite, alles, was nicht mit A zu tun hat, auf die rechte Seite. Dann kann man die Integrale bilden, kann integrieren von 0 bis t und von A0 bis A. Dieses Integral kann man lösen, indem man die Stammfunktion sucht, die Grenzen einsetzt, nach a auflöst und dann bekommt man das, was Sie schon erwartet hatten, nämlich diese exponentielle Abnahme von a ausgehend von a0 mit der Geschwindigkeitskonstanten ka. Das kann man ähnlich machen, auch für die anderen beteiligten Spezies i und p. Ich habe Ihnen die Lösung für p nochmal hingeschrieben. Der Zeitverlauf für p ist dieser etwas sperrige Ausdruck hier, den Sie hier sehen. Da ist eingegangen, dass wir gesagt haben, dass A plus I plus P gerade A0 sein muss, weil wir sagen, dass zum Zeitpunkt 0 nur A0 oder nur A vorliegt mit der Konzentration A0. Und dann konnte man eben zum Beispiel in diese Gleichung hier für dieses A diesen Ausdruck einsetzen, konnte ein bisschen rechnen und kam dann nachher auf den Ausdruck für P. Ich hatte schon gesagt, das hier ist jetzt vielleicht ein bisschen sperrig. Ich zeige Ihnen dazu vielleicht mal die grafische Darstellung. Auch die habe ich Ihnen letztes Mal schon gezeigt. Sie sehen hier in drei Schaubildern drei verschiedene Fälle, nämlich einmal die Situation, dass Ka doppelt so groß ist wie Ki, dann der zweite Fall, dass Ka achtmal so groß ist wie Ki und der dritte Fall ist, dass Ka kleiner ist als Ki. Und aufgetragen sind dann in diesen Schaubildern in drei Kurven mit drei Farben die Konzentration von A in Blau, I in Gelb und P in Rot. Und wenn wir uns mal das linke Schaubild angucken, sehen wir zunächst mal hier den exponentiellen Abfall, so wie wir es auch ausgerechnet hatten. Dann sehen Sie, dass mit Abnahme von A sich das Zwischenprodukt I bildet. Dessen Konzentration nimmt stark zu, weil die Geschwindigkeitskonstante Ki klein ist. Es dauert also länger, von I zu P zu kommen, als von A zu I zu kommen. Deswegen haben Sie hier diesen Anstieg in der Konzentration von I. Und dann ab diesem Zeitpunkt hier kann aber nicht mehr genug Zwischenprodukt nachgeliefert werden, weil die Konzentration von A schon so weit abgenommen hat. Und dann sehen Sie, nimmt I entsprechend dann wieder mit der Zeit ab und P bildet sich. Für den Fall, dass Ka noch viel schneller ist, sehen Sie, die Abnahme von A ist noch viel schneller, der Anstieg von I ist noch viel stärker, zu noch höheren Konzentrationen und erst dann beginnt der exponentielle Abfall von I. Und der dritte Fall eben, hier ist Ki deutlich größer, das heißt die Abnahme von A ist entsprechend langsam, die Konzentration von I wird nur klein, weil der Schritt Ki eben so schnell ist und deswegen bildet sich dann das Produkt P auch bei kleinen Konzentrationen von I. Das waren jetzt konkrete Zeitverläufe. Ich würde Ihnen gerne noch eine Näherung zeigen, nämlich die des geschwindigkeitsbestimmten Schrittes. Auch die hatte ich schon auf die Tafel gemalt. Und zwar nämlich die beiden Grenzfälle, dass entweder Ka viel größer ist als Ki oder umgekehrt Ki viel größer ist als Ka. Man kann dann eine Grenzwertbetrachtung machen in diesem Ausdruck für P. Die Ergebnisse habe ich Ihnen direkt hier unten hingeschrieben. Und Sie sehen, dass für Ka viel größer als Ki der geschwindigkeitsbestimmende Schritt natürlich der ist, der durch Ki gegeben ist, weil Ki eben so klein ist. Und dann sehen Sie, da haben wir hier die Abhängigkeit von P mit dem Ausdruck E hoch minus Ki t. Umgekehrt, wenn Ki viel schneller ist als Ka, dann ist Ka das Bottleneck und dann sehen Sie hier den Ausdruck mit E hoch minus Ka t. Ich glaube, das war das, was ich wichtig fand von letztem Freitag. Haben Sie Fragen dazu? Haben Sie Fragen zu sonst irgendwas? Okay, dann würde ich noch eineinhalb Reaktionsmechanismen gerne vorstellen. Und zwar würde ich gerne mit Ihnen besprechen reversible Reaktionen und Gleichgewicht. Und der Reaktionsmechanismus soll so sein, dass wir von A mit Geschwindigkeitskonstante Ka eine Reaktion zu B haben, aber auch eine Rückreaktion möglich ist mit der Geschwindigkeitskonstanten Kb. Jetzt könnte man an dieser Stelle schon anfangen, einfach zu überlegen, was man erwarten würde für die zeitlichen Verläufe. Aber wir können auch einfach ganz formal vorgehen. Das gibt vielleicht auch ein bisschen Routine. Das heißt, wir würden jetzt die Geschwindigkeitsgesetze aufschreiben. Dazu kann man sich überlegen, wie ändert sich die Konzentration von A mit der Zeit, dA nach dT. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal eine Abnahme der Konzentration von A dadurch, dass A zu B reagiert. Das würde man formal aufschreiben als minus Kaa. Und ich würde Sie bitten, sich nochmal klar zu machen, warum wir das dürfen, weil wir annehmen, dass das ja eine Elementarreaktion ist. Und wenn wir sagen, es ist eine Elementarreaktion, dann können wir sagen, es ist eine unimolekulare Reaktion und so muss das Geschwindigkeitsgesetz aussehen. Falls hier irgendwelche Zwischenprodukte involviert werden oder ähnliches, könnte man das eventuell nicht so hinschreiben. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie A seine Konzentration ändern kann, sondern es gibt noch einen zweiten Weg. Es kann nämlich auch sein, dass B zu A reagiert. Dann nimmt die Konzentration von A mit der Zeit zu, und zwar mit dem Term plus KBB. Auch hier gilt wieder, dieses Geschwindigkeitsgesetz können Sie nur formulieren, weil Sie sagen, dass es sich hier um eine unimolekulare Elementarreaktion handelt von B zu A. Jetzt können wir ganz analog die zeitliche Änderung von B notieren. dB nach dT ist dann KAA minus KBB. Und um weiterrechnen zu können, machen wir den üblichen Ansatz noch, indem wir die Summe von A und B als A0 schreiben. Also A0 ist A plus B. Dahinter steckt die Annahme, dass zum Zeitpunkt t gleich 0 nur
die Spezies A vorliegt.
Dann können wir die Geschwindigkeitsgesetze integrieren. Fangen wir an mit dA nach dt ist gleich, ich schreibe einfach nochmal ab, minus kAA plus kBb. Und das schreiben wir jetzt um als minus kAA plus kB mal Klammer auf A0 minus A. Da haben wir jetzt eingesetzt für B A0 minus A aus dieser Gleichung hier. Und hier noch ein bisschen ausgeklammert und neue Klammern gesetzt, dann kommen wir hier auf minus A mal Klammer auf KA plus KB plus KB A0. Jetzt kommt das Verfahren Trennung der Variablen. Auch das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also alles, was mit A zu tun hat, auf die linke Seite. Dann steht hier dA geteilt durch A mal einem Faktor, nämlich KA plus KB, Klammer zu, minus KB A0. Das ist einfach ein konstanter Ausdruck. Und auf der rechten Seite steht minus dt. Und jetzt können wir die Integration durchführen. Auf der rechten Seite von 0 bis t, auf der linken Seite von a0 bis a. Um dieses Integral zu lösen, können wir in der Integraltafel von Bronstein nachgucken. Und dort finden wir das Integral von 1 durch a plus bx dx. Die Stammfunktion hat 1 durch b mal ln, Klammer auf, a plus bx. Und wir identifizieren jetzt als x dieses a hier, als b das ka plus kb und als a minus kb a0 und können dementsprechend die Stammfunktion für unseren Fall aufschreiben. Das ist ein 1 durch ka plus kb. Ln, große Klammer auf, a mal ka plus kb, Klammer zu, minus kb a0 und das Ganze in den Grenzen von a0 bis a und auf der rechten Seite bleibt einfach ein minus t stehen. Und das kann man jetzt ein bisschen umformen. Ich erspare mir, die Zwischenschritte aufzuschreiben. Und als Ergebnis bekommen wir dann einen Ausdruck für a. A ist dann gegeben als a0 mal, Klammer auf, kb plus Ka mal e hoch minus t mal Klammer auf Ka plus Kb, Klammer zu, geteilt durch Ka plus Kb, große Klammer zu. Und für b ergibt sich sozusagen 1 minus a. kann es auch nochmal aufschreiben. Vielleicht nicht so erhellend. B ist dann A0 mal Klammer auf 1 minus, und dann steht der gleiche Bruch wie vorhin da, KB plus KA mal E hoch minus T mal Klammer auf KA plus KB, Klammer zu, geteilt durch KA plus KB, große Klammer zu. Ich kann Ihnen diese Zeitabhängigkeiten eben auch nochmal grafisch darstellen. Wenn wir über der Zeit auftragen, die Konzentration für A und B, ich schreibe mal als x bezogen auf A0, dann starten wir mit A bei der 1 und bekommen dann einen solchen Verlauf und für B starten wir bei 0, bekommen dann vielleicht einen solchen Verlauf hier und was Sie sehen ist, dass sich nach einiger Zeit ein Gleichgewicht einstellt, bei der die Konzentration von A und B konstant sind. Aber Sie sehen eben auch, dass A nicht auf 0 geht und B nicht auf 1, sondern dass sich eben dieser Gleichgewichtszustand einstellt. Oder, um nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen, in diesem Gleichgewichtszustand hier hinten haben wir die Situation, dass pro Zeiteinheit genauso viel A zu B reagiert wie B zu A. Und da die Geschwindigkeitskonstanten KA und KB im Allgemeinen unterschiedlich sind, tritt dieser Fall ein dann, wenn wir unterschiedliche Konzentrationen haben. Also Sie sehen eben, dass im Gleichgewicht hier die Konzentration B größer ist als die Konzentration A, was eben daran liegt, dass B schneller zu A reagiert, als, Entschuldigung, dass A schneller zu B reagiert als umgekehrt. Oder mit anderen Worten, in diesem Gleichgewichtszustand ist die Reaktion nicht gestoppt, aber die Hinreaktion ist genauso effizient wie die Rückreaktion. Wir können uns gerade eben nochmal ausrechnen, welche Gleichgewichtskonzentrationen sich denn einstellen. Das ist nämlich gerade der Grenzwert der entsprechenden Ausdrücke für T gegen unendlich. Also A mit Index EQ für Equilibrium, A im Gleichgewicht, ist gegeben als Grenzwert T gegen unendlich von A. Und Sie sehen dann, dass für T gegen unendlich in diesem Ausdruck für A hier die Exponentialfunktion gegen 0 geht. Das heißt, ich bekomme dann sowas wie KB durch KA plus KB multipliziert mit dem A0. Also A0 mal KB durch KA plus KB. Und für die Gleichgewichtskonzentration von B bekommen wir analog 1 minus diesen Ausdruck. Also B im Gleichgewicht ist entsprechend A0 mal Klammer auf 1 minus KB durch KA plus KB. Eine andere Form wäre auch noch, dass die Konzentration von B im Gleichgewicht geteilt durch die Konzentration von A im Gleichgewicht, dass das gerade gegeben ist als Ka durch Kb. Und ich habe hier nochmal aufgeschrieben, die Geschwindigkeit der Vorwärts- und der Rückwärtsreaktion ist ungleich 0, aber eben gleich groß. Und damit bleibt die zeitliche, bleibt die Konzentration dann für große Zeiten zeitlich unabhängig. Das scheint soweit klar zu sein. Vielleicht darf ich da eine Zwischenfrage stellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich finde das eigentlich vergleichsweise einfach und ziemlich leicht nachzuvollziehen. Und einige meiner lieben Kollegen sagen, hey, fangt doch mit Kinetik an, wenn ihr mit PC1 für Life Science startet. Das ist mathematisch einfach, alle Leute sind dabei. Und ich sage mal, ja, das kann man machen, aber dann stempeln die Leute physikalische Chemie gleich als ein bisschen langweilig und stupide ab. Deswegen finde ich es geschickt, mit dem wirklich herausfordernden Thema Quantenmechanik anzufangen. Haben Sie dazu eine Meinung? Ihnen ist es Schnuppe. Dann habe ich zumindest... Ah, Sie haben eine Meinung, ja?
Also ich finde es auch gut, weil gerade gegen Schluss hat man vielleicht auch nicht mehr so die Top-Motivation.
Ah, okay. Und okay. Ist was leichter, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Okay, das ist ein ganz vernünftiges Argument, ja. Ja?
Ich finde das Problem, dass es so ein bisschen in Konflikt so als wichtig, weil es die letzten zwei Vorlesungen ist.
Ja. Ja, also es ist tatsächlich so, wir machen Kinetik mit den Chemiestudenten im 5. Semester. Da hängt es auch irgendwie so drin. Und tatsächlich ist es für Chemiker vielleicht auch nicht so wichtig. Für Life Sciencer ist es unglaublich wichtig, weil ganz, ganz viele Rückschlüsse, die man auf Reaktionen zum Beispiel in der Zelle also zum Beispiel die Frage, handelt es sich bei einer Reaktion um einen enzymatischen Prozess, was für Leute, die Life Science studieren, unglaublich wichtig ist. Das ist was, was man rein aus kinetischen Daten erkennt. Und deswegen haben wir sozusagen, oder uns war immer sehr wichtig, dass wir in diesem etwas reduzierten Kanon PC1 für Life Science und PC2 für Life Science irgendwo diese Kinetik auf jeden Fall mit dabei haben. Also insofern würde ich Ihnen zustimmen, das ist überhaupt nicht unwichtig, auch wenn es jetzt vom Ablauf her zufällig in den letzten zwei Vorlesungsstunden drankommt. Aber ich meine, beim Fußballspiel würden Sie auch nicht denken, dass das Elfmeterschießen am Schluss unwichtig ist, sozusagen. Also, ja. Ja, bitte. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Aber jetzt in der Rückschau sehen Sie eine wunderbare Welt. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt habe ich noch einen zweiten wichtigen Reaktionsmechanismus, nämlich Katalyse. Und bevor ich dazu komme, wische ich kurz die Tafel. Also, zum Stichwort Katalyse. Die Idee ist, Sie setzen einen Katalysator ein, der an der Reaktion beteiligt ist, im Laufe der Reaktion aber nicht verbraucht wird. Und uns geht es darum, jetzt zunächst mal den Reaktionsmechanismus aufzuschreiben. Und der würde so aussehen, dass wir ein Substrat S mit einem Katalysator K haben. Diese beiden reagieren mit der Geschwindigkeitskonstanten K1 zu einem Substrat-Katalysator-Komplex, den wir praktischerweise SK nennen. Und von hier aus haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es findet eine Rückreaktion statt mit der Geschwindigkeitskonstanten K-1 und der Substrat-Katalysator-Komplex zerfällt wieder in Substrat und Katalysator, oder mit einer Geschwindigkeitskonstanten K2 bildet sich ein Produkt und der Katalysator K steht wieder zur Verfügung. Jetzt können wir Geschwindigkeitsgesetze aufstellen und wir fangen mit P an. dP nach dt ist gegeben als K2 mal Konzentration SK. Aufgrund der unimolekularen Elementarreaktion von SK zu P und K. Sie sehen schon, dass die Geschwindigkeitsgesetze jetzt hier ein bisschen komplizierter sind, weil wir außerdem noch diese Rückreaktion hier drin haben. Deswegen verwenden wir hier eine Näherung, die sehr, sehr verbreitet ist, nämlich die Näherung des stationären Zustands. Diese Näherung besagt, dass die Änderung der Konzentration des Zwischenprodukts 0 ist. Also, dass d sk nach dt 0 sein soll. Das ist eine ziemlich grobe Näherung, die natürlich eine Näherung ist und damit nicht stimmt. Aber man kann an vielen Beispielen zeigen, dass es eine vernünftige Näherung ist und dass die Ergebnisse, die man hier erhält, sehr nah an denen liegen, die man aufwendig exakt rechnet. Also nochmal, die Idee ist, ich habe irgendwann im Laufe dieser Reaktion einen stationären Zustand, bei dem die Zwischenproduktkonzentration ungefähr gleich bleibt. Und das setzen wir als dSK nach dt 0. Jetzt können wir aber überhaupt nochmal das Geschwindigkeitsgesetz für SK aufstellen. Das gibt nämlich dSK nach dt. Und diese zeitliche Änderung kann auf drei Wegen erfolgen. Einmal kann SK zunehmen über den Pfad K1 SK. Sie sehen, es ist eine Reaktion zweiter Ordnung, weil es eine bimolekulare Reaktion ist, weil die Moleküle S und K zusammen reagieren müssen. Deswegen ergibt sich dieser Ausdruck hier. Dann haben wir die Möglichkeit der Rückreaktion, die wir aufschreiben als minus K minus 1 SK. Das ist eine unimolekulare Reaktion. Und wir haben die Möglichkeit zu einer zweiten unimolekularen Reaktion, nämlich mit minus K2 SK. Das ist der Pfad zu Produkt und Katalysator. Und das aufgrund der Näherung des stationären Zustands soll 0 sein. Das kann ich dann nach SK auflösen und erhalte K1 S mal K geteilt durch K minus 1 plus K2. Und jetzt führe ich noch eine Geschwindigkeitskonstante ein, die K1, K minus 1 und K2 entsprechend zusammenfasst und bekomme dann ein S mal K geteilt durch Km mit Km gleich K minus 1 plus K2 durch K1. Und damit kann ich jetzt das Geschwindigkeitsgesetz für P, was sich noch auf der oberen Tafel versteckt, dieses dp nach dt ist k2sk, kann ich jetzt umschreiben, indem ich für sk einsetze s mal k durch km. So dass ich dp nach dt ergibt als k2 mal s mal k durch km. Jetzt gucke ich mir noch die Gesamtbilanz an. Wir sagen, wir haben zum Zeitpunkt t gleich 0 eine Substratkonzentration S0. Die ergibt sich im gesamten Verlauf als S plus SK plus P. Und ich kann ähnlich für den Katalysator eine Bilanz aufstellen. Die Anfangskonzentration des Katalysators K0 ergibt sich immer als K plus SK. Und daraus kann ich jetzt Ausdrücke für S und K finden. S ist gegeben als S0 minus SK minus P und K ist gegeben als K0 minus SK. Dann würde ich gerne zurückgehen zu der Gleichung SK ist S mal K durch KM und würde für S und K diese Ausdrücke hier einsetzen. Das ist jetzt ein bisschen viel Schreibarbeit, aber nicht weiter schwierig. Km sk ist s mal k. Vielleicht können Sie sich irgendeinen geschickten grafischen Vermerk in Ihren Aufzeichnungen machen, dass ich jetzt hier wieder davon ausgehe, dass sk s mal k durch km ist. Und jetzt setze ich für s und k die Ausdrücke ein, die wir gerade gefunden haben. Das ist also, Klammer auf, S0 minus SK minus P, Klammer zu, Klammer auf, K0 minus SK, Klammer zu, Klammer zu. Und ich glaube, ich erspare Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Zwischenrechnungen. Ich schreibe Ihnen noch kurz auf, welche Annahmen ich treffe. In vielen Fällen gilt, dass die Konzentration des Substrat-Katalysator-Komplexes viel kleiner ist als die Anfangskonzentration S0 und die Anfangskonzentration K0. Und die zweite Annahme ist, wir befinden uns in der Anfangsphase dieser Katalyse. Das heißt, die Produktkonzentration soll noch klein sein. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann findet man, dass die Konzentration SK gegeben ist als S0 mal K0 geteilt durch S0 plus K0 plus Km. Und wenn wir jetzt noch die typische Katalysatorbedingung einsetzen, dass K0 viel kleiner ist als S0, folgt dann, dass... ich würde gerne noch einen Zwischenschritt aufschreiben. Bitte. Und ich hoffe, Sie haben so langsam geschrieben, dass Sie das noch nicht hatten. Ich würde gerne ohne diese Näherung nochmal einen Zwischenschritt einführen. Und zwar nochmal das Geschwindigkeitsgesetz für P, dP nach dT ist dann K2 S0 K0 geteilt durch S0 plus K0 plus Km. Und das galt ja aber für unsere Anfangsphase, bei der die Konzentration von P noch klein ist. Das heißt, wir nennen das jetzt die Anfangsgeschwindigkeit und geben der deswegen die Bezeichnung R0. Das ist die Anfangsgeschwindigkeit. Und jetzt würde ich gerne noch einsetzen, dass für typische Katalysen die Katalysatorkonzentration K0 viel kleiner ist als S0. Und daraus folgt dann, dass die Anfangsgeschwindigkeit R0 gegeben ist als K2 S0 K0 durch S0 plus Km. Und jetzt kommt der Schritt, der sozusagen Ihrem Life Science Background entgegenkommt. Wir fassen das Ganze jetzt zusammen unter dem Begriff Michaelis-Menten-Enzymkinetik. Und dazu machen wir aus dem Katalysator ein Enzym. Das Substrat S behalten wir bei. Der Enzym-Substrat-Komplex wird dann ES und das Produkt bleibt, wie es ist. Und dann bekommen wir als Anfangsgeschwindigkeit R0 K2 S0 E0 geteilt durch S0 plus Km. Und was man eben typischerweise in den Life Sciences macht, ist, dass man, wenn man rausfinden will, ob ein Prozess in der Zelle enzymatisch ist, dass man die Anfangsgeschwindigkeit der Reaktion misst in Abhängigkeit von der Substratkonzentration und dann guckt, ob dieser Zusammenhang hier gegeben ist. Und wenn der gegeben ist, dann liegt der Schluss nahe, dass es sich eben um eine enzymatische Reaktion handelt. Haben Sie dazu eine Frage? Ja, bitte.
Ich habe gerade letztens von Michaelis-Morten-Enzymkinetik gesprochen. Das bedeutet, dass KS, das falsch ist.
Ah, okay, das sage ich nochmal deutlich. Also die Frage war, was hat das hier zu bedeuten? Da war ich vielleicht ein bisschen schnell. Also, ich habe mir auch eine wahnsinnig hübsche Skizze in meiner Vorbereitung gemacht, die mir aber zu peinlich ist, um sie hier an die Tafel zu malen, glaube ich. Also, die Idee ist, dass man bei der Enzymkinetik ein Enzym hat und ein Substrat. Also das Enzym E plus das Substrat S reagieren in einer reversiblen Reaktion zu einem Enzym-Substrat-Komplex. Und dieser Enzym-Substrat-Komplex kann der Geschwindigkeitskonstanten K2 zu einem Produkt und dem Enzym reagieren. Und wenn Sie sich diesen Reaktionsmechanismus angucken, dann ist der genau der gleiche Reaktionsmechanismus wie die Katalyse, nur dass wir anstatt Katalysator jetzt Enzym E schreiben. Und das war gemeint, dass der Katalysator K jetzt geschrieben wird als Enzym E und dass der Substrat Enzymkomplex eben jetzt ES heißt. Das war eigentlich der ganze Transfer. Das ist überschrieben mit Diffusion. Und es gibt sogar noch einen zweiten Teil der Überschrift, der heißt Random Walk. Der Random Walk wäre die richtige Beschreibung, wenn Sie tatsächlich daran interessiert wären, die dramatische Geschichte eines einzelnen Moleküls zu beschreiben, was irgendwie durch den Raum geistert. Die Diffusion basiert darauf, dass Sie sogenannte Konzentrationsgradienten haben. Unter einem Konzentrationsgradient versteht man, dass es einen Ort gibt, hier zum Beispiel auf der linken Seite aufgezeichnet, an dem sich viele Moleküle befinden, deswegen die etwas dunkle rote Farbe. Und auf der anderen Seite hier haben Sie einen Ort, an dem sich wenige Moleküle befinden, das heißt hohe Konzentration, niedrige Konzentration. Und dann ergibt sich daraus ein Fluss der Moleküle von links nach rechts, also von Orten hoher Konzentration zu Orten niedriger Konzentration. Ich habe am Anfang sehr großspurig angekündigt, dass alle meine Abbildungen aus Engel Reed sind. Ich muss einen kleinlauten Rückzieher machen. Diese Abbildungen sind aus dem wunderschönen Buch Molecules of Life, ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich hatte es deswegen am Anfang nicht genannt, weil es nur eine englische Ausgabe gibt. Sie sehen, es ist im Verlag Garland Science 2013 erschienen, heißt The Molecules of Life. Und die Abbildung, die ich jetzt im Weiteren zeigen werde, sind aus diesem Buch, was Sie vielleicht auch sonst ganz hübsch finden. Um das Ganze jetzt mathematisch zu formulieren, würde ich gerne die Gleichung zunächst in eine Dimension aufstellen. Und möchte sagen, dass der Fluss J an der Stelle X proportional zum Konzentrationsgradienten, also zur Ableitung der Konzentration an der Stelle X nach X ist. Was Sie außerdem sehen ist, dass der Fluss gerade entgegen des Gradienten ist. Also der Gradient zeigt ja immer in Richtung der höheren Konzentration und der Fluss ist aber von Orten hoher Konzentration zu Orten niedriger Konzentration. Deswegen müssen wir hier noch ein Minus einführen. Und dann brauchen wir noch eine Proportionalitätskonstante und die nennt man in dem Fall Diffusionskonstante und kürzt sie dementsprechend mit einem D ab. Also dieses D hier ist die Diffusionskonstante. Die Dimension von D können Sie an dieser Gleichung ablesen, ist Quadratmeter pro Sekunde. Und dieses J hier ist die Anzahl der Moleküle, die sich durch diese Fläche, die Sie hier gestrichelt sehen, bewegen, pro Zeit- und Flächenelement. Vielleicht sieht man das auf einer anderen Abbildung nochmal hübscher. Ja, hier sehen Sie es nochmal. Wir haben hier diesen Konzentrationsgradienten und messen jetzt hier an dieser Ebene den Fluss. Das ist die Anzahl der Moleküle, die pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit sich durch diese Fläche hier durchbewegen. Also das hier wäre Anzahl Moleküle durch Ebene pro Zeit und Fläche. Hier würde ich gerne noch ein paar Fakten loswerden wollen. Nummer eins ist, dass das hier, diese Art von Gleichung, eine sehr, sehr generelle in den Naturwissenschaften ist. Wenn Sie zum Beispiel beschreiben wollen, wie elektrischer Strom fließt, dann fließt dieser elektrische Strom von Orten mit einem hohen Potenzial zu Orten mit einem niedrigen Potenzial. Das können Sie genau so schreiben. Oder wenn Sie einen Luftstrom beschreiben wollen, dann fließt der von Orten hohen Drucks zu Orten niedrigen Drucks. Also Sie haben jeweils einen Strom. Dieser Strom hat einen Antrieb und dieser Antrieb ist ein Gradient oder ein Unterschied einer gewissen intensiven Größe, wie eben zum Beispiel Potenzial oder Druck oder Konzentration. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Diffusionskonstante natürlich von verschiedenen Dingen abhängt. Die hängt ganz eindeutig davon ab, um was für Moleküle es sich handelt. Also Sie können sich vorstellen, dass die Größe und die Form der Moleküle eine Rolle spielt, ob die sich schnell oder langsam bewegen. Es hängt, jetzt müsste ich mal noch eine Aussage machen, in welcher Phase ich mich eigentlich befinde. Also damit meine ich, oder anders gesagt, bei unseren Kollegen, die bei der Karin Hauser gerade in der Chemievorlesung sitzen, würde ich das in der Gasphase erläutern. Das heißt, ich würde von Gasmolekülen sprechen. Bei Ihnen, glaube ich, ist es vielleicht naheliegender, das Ganze als Moleküle in Flüssigkeiten aufzufassen, wenn man sich irgendwie an einen zellulären Kontext oder sowas rantasten will. Und dann hängt diese Diffusionskonstante noch von einer wichtigen Größe ab, nämlich der Viskosität. Also Sie würden sagen, je viskoser, also je zähflüssiger Ihr Medium ist, desto langsamer würden die Moleküle diffundieren. Und die letzte wichtige Einflussgröße für diese Diffusionskonstante D ist die Temperatur. Das Ganze ist stark temperaturabhängig. Gut. Und ich sollte noch dazu sagen, dass es sich bei dieser Gleichung hier um das erste Fick'sche Gesetz handelt. Das bedeutet, dass Sie vermutlich auch noch ein zweites Fick'sches Gesetz erwarten. Das ist so. Da komme ich in einer Sekunde drauf. Ich möchte Sie gerne auf ein Problem hinweisen, was Sie vielleicht noch nicht sehen. Nehmen wir an, Sie haben zu einem Zeitpunkt die Verteilung der Moleküle im Raum gegeben, haben dadurch den Konzentrationsgradienten. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie 5 Sekunden später die Moleküle im Raum verteilt sind, dann können Sie sich überlegen, wie groß der Fluss zum Beispiel durch diese Fläche ist. Das können Sie mit Hilfe dieses Gesetzes ausrechnen. Aber dadurch, dass die Moleküle sich bewegen, Gesundheit, dadurch ändert sich natürlich auch C von X und damit ändert sich J. Und damit ist es nicht so einfach vorherzusagen, wie die Verteilung der Moleküle 5 Sekunden später im Raum sein wird. Ich glaube, das habe ich vermasselt. Ich probiere es nochmal. Also, wir haben eine inhomogene Molekülverteilung im Raum. Da viele, da wenige. Jetzt wollen wir wissen, wie entwickelt sich die Verteilung der Moleküle im Raum? Das ist für Ihre Parfümfrage zum Beispiel ziemlich wichtig. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, ich kann mir ausrechnen, wie viele Moleküle pro Sekunde durch diese Fläche hier durchgehen. Das Gesetz dafür steht da. 1. Sekunde, 2. Sekunde, 3. Falsch. Warum? Weil sich nach 3 Sekunden ja die Verteilung der Moleküle im Raum schon geändert hat und deswegen dieses Gesetz angepasst werden muss. Und deswegen müssen wir ein bisschen knobeln, um herauszufinden, wie die Zeitabhängigkeit des Konzentrationsprofils im Raum ist. Und das wird beschrieben durch das 2. Fick'sche Gesetz und das würde ich Ihnen gerne zeigen, wie das funktioniert. Und dazu schauen wir uns an, wie viele Moleküle in diesem Abschnitt hier sind. Dieser Abschnitt hat die Breite dx und ist ansonsten im Querschnitt eine Einheitsfläche, also was weiß ich, 1 Quadratmeter. Und jetzt kann man sich überlegen, wie ändert sich die Konzentration in diesem Abschnitt hier. Und dazu muss man berücksichtigen, dass auf der linken Seite Moleküle in diesen Abschnitt eintreten aufgrund der Diffusion und auf der rechten Seite werden Moleküle wieder rausgehen. Und das kann man aufschreiben. Nämlich so, dass die Änderung der Konzentration, die ich jetzt als C von x und t schreiben muss, dc von x und t mit der Zeit, also nach dt, die ist gegeben als der Strom in diesen Abschnitt hinein, das ist j von x. Sie sehen an dieser Stelle j von x und rausfließen die Moleküle hier an der Stelle x plus dx. Ich muss also jetzt hier minus j an der Stelle x plus dx einsetzen. Und das Ganze beziehe ich auf dx. Das kann ich umschreiben als j von x plus dx. Ich schreibe minus ganz nach vorne, minus Bruchstrich j von x plus dx minus j von x dx. Und Sie sehen, das ist gerade das, was Sie in der Schule als Differenzenquotient kennengelernt haben. So haben Sie die Ableitung eingeführt. Oder mit anderen Worten, das ist gerade minus dj von x nach dx. Jetzt nehme ich nochmal aus dem ersten Fiction-Gesetz den Ausdruck J von X und T durch D ist minus DC von X und T nach DX. Leite das einmal nach x ab und bekomme dann sowas wie 1 durch d dj von x und t nach dx ist minus d Quadrat c von x und t nach dx Quadrat. Und kann das jetzt wieder einsetzen als dc von x und t nach dt ist gleich d mal d Quadrat c von x und t nach dx Quadrat. Und das ist das zweite Fick'sche Gesetz. Und Sie sehen, das ist eine Differentialgleichung, deren Lösung das Konzentrationsprofil c von x und t ist. Das heißt, wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt c von x und t kennen, können Sie an dieser Differentialgleichung erkennen, wie sich c von x und t weiterentwickelt mit der Zeit. Gut, diese Differentialgleichung kann man lösen. Ich gebe Ihnen die Lösung an. Eine Lösung wäre, dass c von x und t irgendein Normierungsfaktor n0 durch Wurzel 4pi dt mal e hoch minus x Quadrat durch 4dt ist. Erkennen Sie diese Gleichung? Das ist eine Gauss-Kurve. Das heißt, wenn ich die mal grafisch darstelle, dann habe ich im eindimensionalen Raum x eine Konzentration c, die zum Beispiel so aussieht. Das wäre eine Gauss-Kurve und das soll zum Beispiel die Gauss-Kurve sein zum Zeitpunkt t gleich 0. Und jetzt können Sie sowohl aus Ihrer Erfahrung, aber auch mathematisch argumentieren, dass sich eben jetzt mit wachsender Zeit diese Gauss-Kurve verbreitern wird. Das wäre zum Beispiel zum Zeitpunkt t1 größer 0. Und weiteres Beispiel wäre irgendwie sowas. Das wäre dann zum Zeitpunkt t2 größer t1. In meiner etwas hilflosen Skizze möchte ich gerne ausdrücken, dass die Fläche unter den jeweiligen Kurven immer gleich groß sein muss. Das muss so sein, weil Sie ja keine Moleküle verlieren wollen. Also während sich alle Moleküle zum Zeitpunkt 0 in einem relativ kleinen Abschnitt versammeln, werden die Moleküle sich dann auf einen größeren Abschnitt verteilen. Aber das bedeutet natürlich, dass die Konzentration dann sozusagen auch runtergehen muss, weil sie ja keine Moleküle in unser Modell dazu geben oder wegnehmen. Das ist das, was vielleicht grafisch hier nochmal schöner dargestellt ist. Sie sehen, wir haben zum Zeitpunkt 0 eine hohe Konzentration von unseren Molekülen in diesem eindimensionalen Konzentrationsprofil und Sie sehen dann eben hier ein entsprechendes Aufweiten.
Dieses wunderbare Bild, Sie sehen,
dass sich auch das Buch Molecules of Life Mühe gibt, irgendwie mit eindrücklichen Bildern zu kommen, soll ich nochmal suggerieren, dass es auf die Molekülform ankommt, wie groß die Diffusionskonstante ist. Also Sie können sich vorstellen, dass kugelförmige Moleküle schneller diffundieren als Moleküle, die so eine Art Fallschirm haben, was auch immer das bedeuten soll. Da gab es eine Frage dazu, ja. Die Frage war, wofür steht in der Gleichung das N0? Das ist ein Normierungsfaktor, der uns sowas wie die Molekülanzahl angibt. Also hätten Sie eben eine zehnfache Konzentration, dann müssten halt diese Kurven hier zehnmal so groß sein und das würden Sie dadurch regulieren können. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mich nicht fragen, welche Einheit N0 hat. Das überblicke ich nicht so ganz, weil das irgendwie eine eindimensionale Konzentration ist. Das müsste dann, glaube ich, sowas wie Anzahl der Moleküle pro Zentimeter oder sowas sein, aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig.